So, die beiden niederländischen Freunde haben ja eine Stellungnahme abgegeben, die inhaltsgleich ist. Sie kriegen jetzt 10 Minuten, wenn Sie wollen. Ich würde sagen, dass Sie beide das zusammen machen werden. Ist das recht an Ihrem Sinn?
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, was wir machen wollen, ist eine ganz kurze Introduktion geben über Vogelgrippe, Grippe, Influenza im Allgemeinen und dann auf die Schutzimpfung bei Geflügel eingehen. Und ich glaube, dass das eine realistische Option ist. Also es gibt bei Menschen jedes Jahr diese Wintergrippe. Ja? Darüber werde ich heute nicht reden. Und das zweite Problem, das es gibt bei Menschen, ist die sogenannte pandemische Grippe. Ja? Und diese Humangrippen, ja, die sind alle relatiert an die Vogelgrippe. Und ich werde versuchen, das weiter auszuarbeiten. Hier sehen Sie ein Cartoon des Virus und hier sehen Sie das, ein Modell des Virus. Dann sehen Sie, das Virus hat eine Hülle und auf der Hülle gibt es das sogenannte Hämagglutinin und das Myelinidas, das H und das N. Vom Hämagglutinin sind bis jetzt etwa 16 verschiedene gefunden und vom Myelinidas 9. Und die sind alle gefunden bei Zugvögeln. Und das zweite die zweite wichtige Sache ist, dass es 8 RNA-Segmenten geben, das ist das erbliche Material, die kodieren für 1 oder 2 der Proteine des Virus. Also gut, die wirkliche Brunnen der Influenza-Infektion sind diese Zugvögel, wie gesagt haben, die, und wenn die infiziert sind mit den sogenannten Niedrigpathogenen, LPAI-Viren, ja, dann können sie mit dem Code, können die verschiedene andere Tiere und auch Menschen infizieren. Also wenn das Virus bei Hühner übertragen wird und wenn das Subtype 5 oder 7 ist, ja, kann es sogenannte hochpathogene Influenza geben, ja, Geflügelpest. Also da gibt es natürlich ein ganz großes Problem für die Tierhaltung, ja, in verschiedenen Ländern. Aber dazu gibt es auch noch ein Volksgesundheitsproblem. Ja, es wäre durchaus möglich, dass zum Beispiel, was wir jetzt sehen, das fürchten wir, was wir jetzt sehen bei unser Geflügel, dass die große Ausbrüche mit H5N1, dass das eventuell zu einer Pandemie, wie wir das dreimal im letzten Jahrhundert gesehen haben, führen könnte. Und da gibt es 2 Möglichkeiten, das ist ein bisschen schwierig, um das so ganz kurz zu adressieren, aber die erste Möglichkeit ist sogenannte Genome Reassortment, das heißt, dass 2 Viren zugleich ein Mensch oder ein Schwein infizieren und dass es dann einen Austausch von genetischem Material gibt und dass es dann ein ganz neues Virus geben wird, dass das Hämagglutinin und das Neuraminidase wogegen die Antikörper geformt werden, ja, wenn dann infiziert wird oder wenn Hühner infiziert wird, ja, dann werden Antikörper gebildet gegen das Hämagglutinin und Neuraminidase und die schützen das Tier für dieselbe Infektion später. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass das Virus von zum Beispiel von Enten oder andere Wildvögel übertragen wird auf Menschen, dass das mehrere Malen geschieht, so wie wir das jetzt sehen, ja, und dass das Virus graduell, sequenziell mutiert und dass es so, ja, nicht nur ein hochpathogenes Virus für Menschen wird, aber auch ein Virus, das schnell von Mensch auf Mensch übertragbar ist. Also wir haben diese 2 Möglichkeiten, die das Genom resorben, das ist passiert in 1957 und 68, etwa 2 Millionen Menschen gestorben. In 1918 die spanische Grippe, eine sequentielle Mutation hat es da gegeben und da sind etwa 50 Millionen Menschen gestorben. Wir sind ja ganz befürchtet jetzt und wir sind nicht gut vorbereitet jetzt, ja, dass das wieder passieren wird. Also gut. Jetzt nach den Zugvögeln, da gibt es viele verschiedene Initiativen jetzt, ja, und wir in den Niederlanden haben zusammen mit unseren skandinavischen Kollegen haben so in den letzten Jahren von 1998 ab haben wir viele Zehntausende Vögel analysiert, Kot von Vögeln, die wir von Wildvögeln gekriegt haben, von Ornithologen. Ja, und wir haben so ein Netz aufgebaut in Europa. Ja, wir haben gerade vom EU ein neues Projekt bekommen, um das noch mehr intensiv zu tun, um nachzugehen, was gibt es für verschiedene Influenza-Viren und was ist die Möglichkeit, dass wirklich die H7 und die H5 übertragen werden von Wildvögeln auf unsere Geflügel, domestizierte Geflügel. Also gut, dann sind so einige der Ergebnisse, die wir haben. Da gibt es 16 Hemagglutinin, habe ich gesagt, und 9 Neuraminidase. Und dann sehen Sie all die gelbe Platz hier in diesem Rahmen, ja, die sind gefunden worden und die mit einem Kreuz, die sind ja alles auch, die haben wir in Europa gefunden. Also es gibt sehr viele von diesen Influenza-Viren, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Also gut, wenn wir weitergehen, dann gibt es natürlich das größte Problem ist das zoonotische Problem. Das heißt jetzt, dass das Virus übertragen wird von Geflügel auf Menschen. Und wenn wir sehen, wenn wir das gesehen haben in das letzte Jahrzehnt, dann sehen wir, dass es in Hongkong 1997 haben wir für das erste Mal nachgewiesen, dass das überhaupt möglich wäre, dass Menschen sterben können von einem H5-Infektion. Ja, da hat es 18 Leute gegeben, die hospitalisiert worden sind, wovon 6 gestorben sind. In den Niederlanden haben wir 2003 diese H7N7 gesehen, etwa 90 Menschen infiziert worden, klinisch infiziert und ein Tierarzt ist gestorben. Und wenn wir dann nach dieser H5N1 gucken, hier am Boden, dann sehen wir, dass es bis jetzt, ja, von 2003 ab, dass es mehr als 200 hospitalisierte Fälle gegeben hat. Die sind ja alle zurückzuführen auf Kontakten mit, wahrscheinlich Intensivkontakten mit Geflügel, ja, Kot von Geflügel, und davon ist mehr als die Hälfte gestorben. Und das ist eine sehr schwierige und wichtige Situation. Also gut, wenn wir uns die Sache angucken, wo das angefangen hat, dann war das vorerst in Südostasien, ja, das heißt Kambodscha, Vietnam, ja, und eben diese in Hongkong, wie ich gesagt habe. Und das Interessante ist, dass seit man angefangen hat mit Impfen das letzte Jahr in Hongkong und Vietnam, hat es überhaupt massiv Impfung von Geflügel, hat es überhaupt keine Humanfälle mehr gegeben. So in zum Beispiel in Vietnam sind viele Zehnten von Leuten, ja, sind etwa 76 Leute sind infiziert worden, manche davon sind gestorben, aber wenn man diese Impfung angefangen hat mit den heutigen Impfstoffen, ja, ist das Problem gestoppt. Okay, dann ist das Virus gerade von nach dem Westen gekommen, wie Sie hier sehen, das sind all diese Fälle, die wir im letzten Jahr gesehen haben, und wir wissen, in der Türkei 3 Menschen gestorben, dann haben wir es in Rumänien, in der Danube Delta, dann haben wir es überall über Europa gefunden. Da hat es viele Diskussionen gegeben, wie Dr. Kaleta schon gesagt hat, dass es wahrscheinlich, ja, oder möglicherweise, dass wir ein Problem von Zugvögeln haben, aber dass es auch andere Ursachen geben könnte. Da bin ich völlig einverstanden. Aber wenn wir uns diese Karte jetzt von das ganze Problem angucken, dann sehen wir, dass wirklich jetzt, wir haben ein ganz großes Problem in Indonesien. Ja, es hat sich hier ausgebreitet und gerade heute haben wir eine Publikation in Nature publiziert, wo wir nachgewiesen haben, dass in Nigeria zum Beispiel, dass es zumindest 3 neue Introduktionen gegeben hat, was sehr wahrscheinlich von Zugvögeln gekommen sein muss, weil wir haben die Origin, die Ursprung von dieser Ausbrüche haben wir uns angeguckt und da haben wir ein wirkliches Problem. Also gut, wenn wir sehen, wie das Problem von den Humanfällen sich entwickelt hat, dann sehen wir, dass es immer schlimmer wird, dass es mehr und mehr Fälle gibt. Eben in Westafrika haben wir ein ganz großes Problem, weil wir überhaupt nicht wissen, was da geschieht. Ja, also gut, und dann jedes Mal in die Wintermonaten sehen wir, dass das wieder aufkommt. Und jetzt ist es ziemlich ruhig, ja, wie wir erwartet haben, und wir fürchten, dass wirklich in späteren Monaten dieses Jahr, dass wir wieder das Problem kriegen werden. Also die Katzen sind schon genannt worden, ja, wir haben ziemlich viel an Katzen gearbeitet. Wir denken, dass auch bei Katzen, dass es wahrscheinlich notwendig ist, um einen Impfstoff zu herfertigen. Wir arbeiten daran. Und dann, wenn wir uns fokussieren jetzt auf die mögliche Impfung, ja, ich bin nicht einverstanden mit dass es jetzt nicht möglich wäre, um zu impfen. Ja? Ich habe Sie diesen Beispiel von Vietnam genannt, von Hongkong genannt. Und ich denke, was sehr wichtig ist, wenn man einen Impfstoff herstellt, ist wirklich, dass der Impfstoff eine ganz breite Schützung gibt gegen die Viren, die rumgehen. Ja? Wir wissen, das sind ja immer die H5N7. Ja, wir haben diese, wir wissen ganz genau jetzt, ja, von diesen Zugvögeluntersuchungen, was geschieht. Und wir sehen, dass die, was wir haben, ist eine antigene Kartografie. Das heißt, Sie sehen, wie weit diese verschiedenen Viren voneinander sind. Ja, also wenn man einen Impfstoff machen würde von das Indonesien-Virus, auf dem Weise, dass wir formulieren, die wir jetzt gebrauchen bei Menschen, würde das überhaupt keinen Schutz geben gegen das Vietnam-Virus, das Hongkong-Virus und so weiter. Und das ist gerade die Argumentation, die man jetzt gebraucht, um zu sagen, die Impfstoffe, die werden nicht gut, die werden nicht klappen. Also gut, wenn wir sehen, was wir in den Niederlanden gemacht haben bis jetzt, wir haben uns diese verschiedenen, es gibt im Prinzip drei Fabrikanten, die jetzt diese Impfstoffe machen. Ja, wenn wir sehen, wie diese Impfstoffe aussehen, das Allerwichtigste auf diesem Moment ist, dass man das Richtige, ja, also das handelt sich bei uns jetzt um ein H5N9 Impfstoff. Ja, und das Wichtigste ist, dass Adjuvans das benutzt wird. Denn das Adjuvans bestimmt, wie breit, ja, diese Schützung werden, sein wird. Ja, und so, das ist ein Impfstoff für Hühner, Enten und Puten. Es ist wichtig zu sagen, dass es sicher und effektiv bei Tieren ist. Ich werde Ihnen das mal zeigen. Und auch, dass es für Menschen, ja, dass es überhaupt harmlos ist. Ja, dass wir gebrauchen verschiedene Impfstoffe, bei denen es sind abgetötete Impfstoffe, da gibt es überhaupt keine Probleme für die Volksgesundheit. Ich glaube, dass es wichtig ist, das zu sagen. Hier nur ein Beispiel von einiger, noch zwei Diapositiven hervorsitzen da. Wir haben nachgeguckt, ja, wenn wir diese Impfungen in Zootieren zum Beispiel in den Niederlanden gemacht haben mit einem dieser Impfstoffe, und wir haben, wenn wir nur nach die Galliformen hier, so wir haben die Tiere zweimal geimpft und wir haben geguckt, wie gut sind diese geschützt. Und wir wissen, dass ein Titer von etwa 40, ja, dass die schützen dies. Und wenn man dann diese Galliformes, das sind die Hühner, und die Anseriformes, das sind die Enten, wenn Sie die sehen, wie hoch die Titer sind, ja, dann können Sie sehen, dass die Tiere wirklich geschützt sein sollten. Und hier haben Sie das auch grafisch, ja, wo wir auch geguckt haben, ja, nach die verschiedenen Viren, die ich vorher gezeigt hatte, das Indonesia-Virus, das Vietnam-Virus, das Türkei-Virus und ein alteres Virus, und hier die zwei Gruppen von Tieren, und dann sehen Sie hier, dies ist die Schutzlinie hier, ja, wenn es über 40 ist, dann sind die Tiere geschützt. Also das sind in Zootieren, dann gibt es eine ganz gute Schützung. Also gut, da haben wir in den Niederlanden, das Institut der CIDC in Lelystad, hat verschiedene Untersuchungen gemacht, um zu gucken, ob es möglich ist, dass das Virus, ja, dass man Tiere, die infiziert wurden, ja, wenn die geimpft sind oder nicht geimpft sind, und man infiziert die mit die HPAI H7N7, ja, ob diese Tiere erstmal geschützt sind und zweitens, ob sie das Virus durchgeben können. Und dann haben die schwierigsten Fälle hier, habe ich rausgeholt, das sind die Fasanen und die Enten. Die Fasanen, ja, bei Hühnern im Prinzip gibt es überhaupt kein Problem. Bei Fasanen, die sind so empfindlich, die sind so wie die Schwäne, ja, wenn die infiziert werden, dann sterben die, das ist überhaupt kein Problem in dem Monitoring. Bei Enten, bei ungeimpften Enten hat man ein größeres Problem, das heißt, das Virus kann sich, ja, auch wenn die nicht geimpft sind, das ist sehr wichtig, ja, denn man immer sagt, das Virus kann unter die Decke gehen, das geht auch bei nicht geimpften Tieren, ja, dann kann das Virus ohne aktive Überwachung sich unbemerkt ausbreiten. Bei geimpften Tieren, bei Fasanen, ja, wissen wir, dass wenn man bei Fasanen wirklich eine Impfung praktizieren muss, muss man ein aktives Überwachungsprogramm dazufügen. Bei Enten ist das überhaupt nicht nötig, weil die Enten sind so unempfindlich, dass wenn man die geimpft hat, dann verbreitet sich das Virus überhaupt nicht. Well, das ist das Prinzip der DIVA, das ist schon genannt worden. Da am linken Seite haben Sie das Feldvirus, Am rechten Seite haben Sie mit einem N1, am rechten Seite haben Sie das Impfvirus, das ist also die Impfstamm, die abgetötet wird, und da gibt es dann andere N-Protein, ja, und die kann man, wenn die geimpft worden sind, dann kann man Antikörper gegen dieses andere Neuraminidase kann man nachweisen, und so hat man einen Unterschied machen zwischen geimpfte und infizierte Tiere. Ja, denn die infizierte Tiere werden ja immer Antikörper gegen N1 haben, und die nur geimpfte Tiere, ja, die haben Antikörper gegen N9. Also meine Konklusion: Ich glaube, dass jetzt die Ergebnisse, die wir jetzt haben, ja, dass die es möglich waren, wenn wir einen hochwertigen Impfstoff benutzen mit einem hochwertigen Adjuvans, ich glaube, dass das wirklich essentiell ist, und wir haben diese Impfstoffe, dass man die praktisch wirklich benutzen kann. Ja, es ist sehr wichtig dabei, dass man einen regelmäßigen, das heißt einen klinischen und serologischen, virologischen Überwachung der Hirn durchführt. Das ist absolut, das muss man unbedingt machen. Ja, man muss diese Diva-Screening dazu benutzen. Ja, regelmäßig diese Hirn untersuchen, und dazu muss man unbedingt immer, das ist auch schon genannt werden, dass es ist unbedingt notwendig, wenn man diese Politik durchführt, dass man eben immer so sogenannte Indikatorvögel dazufügt. Das heißt, ganz empfindliche Tiere, die nicht geimpft worden sind, die gut markiert sind und die man, wenn das Virus überhaupt so genannt unter die Decke geht, ja, dass unmittelbar diese Tiere, die nicht vakziniert, nicht geimpft sind, ja, dass die unmittelbar, so, die sind so empfindlich, dass die Symptome kriegen, so, also das Virus kann ja überhaupt nicht unter die Decke gehen. Das war jetzt, Herr Vorsitzender.